HR Info. Himmel und Erde.
Mit Klaus Hofmeister und der Weihnachtsausgabe von Himmel und Erde hier in HR Info. An Weihnachten wird uns ja traditionell warm ums Herz. Alles strahlt Wärme aus. Das Kerzenlicht, die Weihnachtsbeleuchtung, das Kaminfeuer, das Zusammensein mit Freunden und Familie. Aber in diesem Jahr ist vieles anders. Weihnachten ist bestimmt von Kontaktbeschränkungen und Abstandsregelungen und umso mehr sehnen wir uns nach Wärme. Wir gehen heute auf die Suche nach dem wärmenden Wohlgefühl, das uns so gut tut, nicht nur zur Weihnachtszeit. Weihnachten ist dieses Jahr etwas kälter, wir müssen auseinander statt zusammenrücken. Wie bringen Sie eigentlich Wärme in den Winter und in dieses Fest? Das haben wir mal zu erkunden versucht.
Für Anna aus Lauterbach sind es alte amerikanische Gassenhauer, die sie in Stimmung bringen. Chris Rea zum Beispiel. Oder Aretha Kitt.
Santa Baby, a 54 convertible to light blue.
Ja, und um dem Ganzen noch die Krone aufzusetzen, Filme, so alte Schmachtfetzen, gehören für sie auch dazu.
Manchmal ziehe ich mich auch in mein Zimmer zurück und gucke mir dann so einen kitschigen alten Disney-Film an, weil da kann es einem ja nur gut gehen danach. Ja, so, ich habe neulich mit der ganzen Familie zusammen Bambi geguckt, um mal so ein bisschen sentimental zu werden.
Hat geklappt. Bei Nina aus Fulda sieht die Sache etwas anders aus. Nestwärme nimmt sie wörtlich und hat sich mit ihrem Mann ein echtes Nest gebaut.
Das komplette Sofa besteht eigentlich nur aus riesigen Kissen. Der Hund hat eine eigene Decke, wir haben eine eigene Decke und die Katzen haben eine eigene Decke. Gemütlichkeit und Geborgenheit, würde ich sagen, weil da habe ich einfach meine Familie. Wir sind alle auf einem Fleck und können alle Zeit miteinander verbringen.
Doch was wären die kuscheligen Kissen und der schnurrende Kater ohne Süßigkeiten? Nur der halbe Spaß. Und deswegen gibt sie zu, richtig wohlig warm machen es jetzt auch Schoki, Lebkuchen und Co.
Auf jeden Fall Kekse jeder Art und immer selbst gemacht und gebrannte Nüsse. Mit den richtigen Gewürzen und dem richtigen Essen kommt das Weihnachtsfeeling direkt auf.
Etwas weniger Stress in dieser Vorweihnachtszeit. Für Thomas Pfeffermann aus Fulda bedeutet das mehr Zeit für seine Lieben und vor allem mehr Zeit zu Hause.
Auch ich habe versucht, dem auch eine positive Seite abzugewinnen. Dieser Advents- und Weihnachtstrubel hat mir sowieso nicht so gelegen. Und dieses Gebrauchtwerden, das führt ja auch wieder zu einer Wertschätzung, die man selber dann auch spürt.
Und für Amelie von Bodenstein ist Licht ein Wärmespender in dieser Zeit. Und da braucht es keine üppigen, blinkenden Dekorationen, den Tisch mit dem wesentlichen Schmücken und schon wird es ihr warm ums Herz.
Dann habe ich Zweige auf dem Tisch stehen, ich habe schon mal Kerzen da, dann mache ich schöne Musik an und genieße einfach einen ruhigen, gemütlichen Abend. Mein Hund sitzt neben mir, mein Mann kommt drauf, wir schwätzen. Es ist doch einfach eine schöne Zeit, die kann man sich doch wirklich schön machen.
Allen gemeinsam ist die große Liebe zu den eigenen vier Wänden, wo sie Wärme und Geborgenheit allesamt spüren.
So bringen sie Wärme ins weihnachtliche Haus. Steffi Mosler hat nachgefragt und hinter die Türchen geschaut. Wärme tut uns wohl. Das ist mein Thema in der Weihnachtsausgabe von Himmel und Erde hier bei HR Info. Wir können uns ja warm anziehen gegen die Kälte draußen, aber mindestens genauso wichtig ist die menschliche Wärme. Und die fehlt an diesem Weihnachtsfest in Corona-Zeiten wahrscheinlich mehr als in den anderen Jahren, wo unsere Kontaktmöglichkeiten einfach so eingeschränkt sind. Für Menschen in Not, die einsam oder verzweifelt sind, gibt es eine Anlaufstelle, die verlässlich da ist, die Telefonseelsorge. Salome Möhrer-Nolte leitet die Telefonseelsorge in Nordhessen und ich bin mit ihr verbunden. Frau Möhrer-Nolte, wenn das Telefon klingelt und Sie den Hörer abnehmen, wissen Sie ja eigentlich noch nichts, wer dran ist oder was dieser Mensch will, wie es ihm geht. Was ist dann Ihr erster Satz eigentlich?
Wir haben unterschiedliche Anfangssätze, je nach Situation. Aber für viele ist schon das Motivierende, dass auf der anderen Seite einfach jemand ist, der sich meldet, der mit möglicherweise warmer Stimme sich meldet und erstmal einen Raum schafft, dass man erzählen kann.
Fehlt es den Menschen, die anrufen, an menschlicher Wärme in ihrem Umfeld?
Den Eindruck haben wir, also bei uns rufen viele Menschen an, die einsam sind, die auch sagen, dass sie sich sozial isoliert fühlen, gerade auch an diesen Feiertagen fällt es Menschen besonders auf, dass sie alleine sind.
Was tun Sie für eine warmherzige Atmosphäre in einem Gespräch bei der Telefonseelsorge?
Zuerst einmal sind wir einfach da und schaffen Raum und geben Raum und sind mit Interesse und einer warmherzigen Grundhaltung da. Man könnte sagen, wenn man bei uns anruft, kann man davon ausgehen, dass da jemand sitzt, der sich interessiert für das Gegenüber, der nachfragt, der empathisch zuhört und das ist mehr als ein mhm sagt, sondern ein wirklich hinhört und mit Interesse an dem dran ist, was die andere Person betrifft und was sie erzählt. Das macht eine warme Atmosphäre am Telefon.
Ist es am Telefon aus Ihrer Erfahrung schwerer oder vielleicht sogar auch doch leichter, eine warmherzige Atmosphäre zu schaffen, als wenn man sich gegenüber sitzt?
Ich würde sagen, es ist schwieriger, aber für viele Menschen ist es leichter, am Telefon über ihre Probleme zu sprechen, weil natürlich die Schwelle etwas niedriger ist, auch über schwierige Themen oder belastende Themen oder auch schambesetzte Themen zu sprechen.
Und Sie müssen im Grunde all Ihre Reaktionen, in denen Sie Wärme vermitteln wollen, ja im Grunde irgendwie zu Tönen machen, denn Sie können ja nicht einfach nur nicken und da sitzen.
Genau. Und wir können auch das Zugewandtsein nur mit Stimme oder mit Worten ausdrücken. Deshalb ist das so wichtig, dass unsere Mitarbeitenden sehr fein geschult sind darin, wirklich auf andere einzugehen und das alles in Worte zu fassen.
Kann man diese Warmherzigkeit, die man speziell in der Telefonseelsorge braucht, in der Ausbildung lernen?
Ja, ich glaube, man kann viel davon lernen. Das hat viel mit einer Haltung auch zu tun. Eine Haltung, die ich Menschen gegenüber einnehme, eine interessierte Grundhaltung, eine wertschätzende Grundhaltung. Und da arbeiten wir dran.
Menschliche Wärme am Telefon, gerade in diesen besonderen Zeiten, ist die Telefonseelsorge vielleicht eine gute Anlaufstelle. Rund um die Uhr besetzt ist die Telefonseelsorge und sie ist in diesem Jahr auch im Mittelpunkt der HR-Weihnachtsspendenaktion. Wenn Sie da noch sich beteiligen möchten und genaueres wissen möchten, dann schauen Sie mal bei uns im Netz nach hr.de/spendenaktion. Vielen Dank, Salome Möhrer-Nolte, Geschäftsführerin der Telefonseelsorge Nordhessen, dass Sie uns in Ihre Arbeit ein bisschen Einblick gegeben haben.
Gerne.
An Weihnachten wird uns warm ums Herz und alles um uns herum strahlt Wärme aus. Das Kerzenlicht, die Weihnachtsbeleuchtung, der Glühwein, das Zusammensein mit der Familie, soweit erlaubt, alles ist auf Wärme programmiert. Und wir bringen heute auch etwas Wärme in diesen Feiertag in HR Info, in der Sendung Himmel und Erde. Das machen wir mal jetzt ganz konkret und körperlich im Gespräch mit dem Arzt und Kneipp-Experten Dr. Peter Gündling, den ich am Telefon begrüße. Herr Dr. Gündling, das Wärmeempfinden von Menschen ist ja sehr unterschiedlich ausgeprägt. Das kennen wir alle aus unserer nächsten Umgebung. Frostbeulen gibt es, die können die Heizung nicht weit genug aufdrehen. Andere sitzen dann auch noch bei 17 Grad im Zimmer im kurzärmeligen T-Shirt. Woran liegt das eigentlich?
Naja, das hat schon ein bisschen was mit Abhärtung zu tun. Das heißt, wenn ich immer in warmen Zimmern sitze und mich nie Kaltreizen aussetze, dann ist der Körper das natürlich auch nicht gewöhnt und dann friere ich natürlich auch leichter.
Also eigentlich nur eine Sache der Gewöhnung?
Ja, richtig, kann man so sagen. Wobei das nicht heißt, dass ich mich jetzt permanent in kalte Zimmer setzen muss oder wenn ich rausgehe in kurzer Hose und T-Shirt nach draußen gehe. Aber das heißt, dass ich immer mal wieder Kaltreize an mich ranlassen sollte. Und damit kann ich tatsächlich A, mein Immunsystem stärken und B, auch meine Adaptation an diese Kälte verbessern.
Ja. Sie sind ja auch Kneipparzt, Herr Dr. Gründling. Das bedeutet kalt-warme Güsse. Wie bringt kaltes Wasser Wärme in den Körper?
Ja, also ursprünglich ist ja Kneipp tatsächlich kalt, warm-kalt. Ist ja eigentlich nur da, um den Körper vorzuwärmen. Das heißt, grundsätzlich ist es so, wenn wir uns einem Kaltreiz aussetzen, dann macht der Körper reaktiv eine Wärme. Also durch den Kaltreiz, durch diese Stimulation, produziert der Körper erstmal vermehrte Durchblutung. Und da, wo es stark durchblutet wird, wird es auch warm, weil dann kommt eben diese Kernwärme auch nach draußen, praktisch als Reaktion auf den Kaltreiz.
Wärme ist Heilenergie, sagen Sie. Wie meinen Sie das?
Nehmen wir mal an, Sie haben kalte Hände oder vor allem kalte Füße. Ja, das weiß man ja, wenn man kalte Füße hat, kann man nicht einschlafen und alles sowas. Und wenn sie jetzt ohnehin schon kalt sind und würden jetzt sagen, naja, jetzt will ich meinen Körper warm machen und gehen nochmal unter kaltes Wasser beispielsweise, ja, wie das Kneipp mit seinen Güssen oder Bädern macht, dann funktioniert das nicht. Sondern sie müssen erstmal warm sein, damit sie überhaupt diesen Kaltreiz beantworten können. Und da werden häufig Fehler gemacht. Wenn das nicht beachtet wird, dann entziehe ich dem Körper noch zusätzlich die Wärme, die er hat, ja, und produziere mir unter Umständen dann eine Erkältung im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt, ich mache den Körper anstatt gesund oder immunstark, schwäche ich ihn und mache ihn krank. Mhm. Deswegen ist es ganz wichtig, mit dieser inneren Wärme umzugehen. Und wenn ich eben kalt bin, dann brauche ich diese Wechselanwendung. Das heißt, dann brauche ich erst warm und dann kalt.
Aber diese Wärme, die wir erzeugen, die ist gesund, die hat Heilkraft, kann man das so sagen?
Richtig. Das, was der Körper macht, wenn Sie eine Erkältung kriegen und Sie gut reagieren können, ist ja zum Beispiel diese Fieberentwicklung. Ja? Deswegen ist ja auch falsch, primär jetzt Fieber zwingend zu senken, sondern lassen Sie es ruhig zu, dass aktiviert Ihr Immunsystem. Man sagt, pro Grad Temperaturerhöhung im Körper verdoppelt sich die Geschwindigkeit der weißen Blutkörperchen. Und das ist ja unsere Abwehr. Die bekämpfen ja die Viren und die Bakterien. Und wenn ich da praktisch 2 Grad nach oben gehe, vervierfacht sich die Geschwindigkeit, die weißen Blutkörperchen, und hilft mir, mein Immunsystem richtig zu aktivieren und die Viren zu bekämpfen.
Toll. Da ist einiges möglich. Herr Professor Gündling, Glühwein, heißer Apfelwein, Grog, sind das gute innere Wärmflaschen aus Ihrer Sicht?
Das kann man durchaus machen, um sich aufzuwärmen. Wie bei allem ist natürlich auch alles eine Frage der Dosis. Das heißt, Alkohol gibt einem ja oftmals so das Gefühl, warm zu werden, weil dadurch werden eben die Blutgefäße auch erweitert, ähnlich wie durch ein warmes Bad. Und es wird einem tatsächlich warm. Wenn man das Ganze allerdings übertreibt, dann geht es in die andere Richtung. Dann kühlt man eben aus und dann wird man eher kalt oder erkältet sich dann zum Beispiel eben noch schneller.
Also so das klassische oder für viele auch das beste Mittel für die Wärme von innen, da ist der Tee immer auch im Gespräch. Was halten Sie vom Tee als Mittel, um sich innerlich warm zu machen?
Naja, der hat auf jeden Fall den Vorteil, dass es dieses Gegenteilige dann nicht geben kann. Also es ist ja nichts dagegen einzuwenden, wenn man mal draußen ist oder so und trinkt ein Glas Glühwein. Aber wenn man eben zu viel trinkt, was beim Tee jetzt nicht passieren kann. Gerade wenn Sie Kräuter haben oder Pflanzen haben, die zusätzlich warm machen, also ich denke jetzt an den Ingwer beispielsweise, dann kann das zwar irgendwann auch zu viel werden, dass Sie irgendwann Magenbeschwerden kriegen, aber kalt werden würden Sie dadurch nie. Das heißt, wärmende Kräutertees können Sie so viel, wie Sie möchten, praktisch trinken.
Sie haben jetzt den Ingwer schon angesprochen. Gibt es denn Nahrungsmittel oder Gewürze, die uns innerlich aufwärmen können?
Naja, das sind eben diese scharfen Dinge, Chili, Pfeffer, solche Sachen, die einem teilweise dann tatsächlich auch den Schweiß auf die Stirn bringen können oder Meerrettich. Ich sag mal so, zum Aufwärmen jetzt, wenn sie durchgefroren sind, würde ich das jetzt primär nicht machen, sondern da bietet sich tatsächlich so ein Kräutertee an oder dann auch so ein Grog beispielsweise, dass man diese Kombination macht, dass ich einen Kräutertee mache, beispielsweise dann auch einen Thymian-Tee, geben da einen Schuss Rum rein. Am Abend, wenn sie von tagsüber durchgefroren sind, legen sich danach ins Bett oder so oder machen wenigstens den Schal um den Hals und sowas, wärmen sie von innerlich zusätzlich doch sehr, sehr intensiv auf.
Wie wichtig ist denn die Wärme für unser Wohlbefinden oder gibt es da vielleicht sogar auch ein zu viel?
Also Wärme ist schon Heilenergie und wir kennen das ja beispielsweise auch von der Sauna. Das ist ja eine Möglichkeit, wirklich bei fast 100 Grad aufzuheizen mit trockener Wärme dann eben. Und man weiß eben auch von Personen, die regelmäßig in die Sauna gehen, die sich regelmäßig diesen Hitzeperioden aussetzen, dass die tatsächlich ihre Gesundheit nachhaltig verbessern. Und zwar nicht nur im Hinblick aufs Immunsystem, sondern dass die auch eine verbesserte Durchblutung, einen verbesserten Stoffwechsel haben, dass die zum Beispiel sehr viel weniger Herzinfarkte bekommen. Auf der anderen Seite, wenn Sie fragen, gibt es auch ein zu viel? Ja, natürlich, kann alles übertreiben. Also wenn ich auf die Idee komme, jetzt beispielsweise mit der Sauna und sage, ja, prima, habe ich gehört, das soll so toll sein, ich gehe da jetzt auch rein und bin das überhaupt nicht gewohnt und setze mich vielleicht gleich auf die oberste Stufe und bleibe da jetzt, was vielleicht, ich sage mal, übertriebenermaßen eine halbe Stunde drin, dann tue ich mir damit sicher nichts Gutes. Ja, bitte die Frage nach der Dosis.
Die alte ärztliche Regel, die Dosis macht das Gift. Wohlig warm, Wärme von außen und von innen, das war das Thema von Professor Dr. Peter Gündling. Er ist Professor für Naturheilkunde an der Hochschule Fresenius-Itzstein. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen auch, Herr Hofmeister.
HR Info. Himmel und Erde.
Draußen kalt und innen schön warm, draußen dunkel und innen schön hell. So, das ist der Rahmen, in dem sich die ganze Bildwelt unserer traditionellen Weihnacht entfaltet, und das seit Jahrhunderten. Nur so funktioniert's, denken wir. Deshalb ist es für die meisten von uns vermutlich sehr schräg, sich vorzustellen, dass man Weihnachten auch feiern kann, wenn es draußen richtig warm ist und richtig hell, also mitten im Sommer. Geht das überhaupt?
Stille Nacht, Version 312, schätze ich. Regale voller Lebkuchen und Real German Stollen, Lametta an Palmen, aufblasbare Engel vor Geschäften, die Kassiererinnen tragen rot-weiße Zipfelmützen oder Rentiergeweihe aus Plüsch. Seit gefühlten Ewigkeiten geht das so. Die Singapurer lieben Weihnachten, denn das Lieblingshobby in Singapur ist Shoppen. Und Weihnachten ist natürlich der perfekte Konsum-Overkill. Draußen sind 33 Grad, Luftfeuchtigkeit knapp 95%, der Schweiß läuft in Strömen. Da muss es schnell sein, um die Schoko-Weihnachtsmänner vor dem Schmelzen heimzubekommen. Natürlich haben wir einen Christbaum zu Hause. Die Klappversion aus Draht und Plastik von Ikea. Echte Tanne kostet $200 und ist in 3 Tagen abgenagelt. Schneeballschlacht fällt dieses Jahr übrigens aus, wegen Corona. Nein, kein Witz, das ist normalerweise feste Tradition in Singapur. Vor der Tanglin Shopping Mall bauen sie dann eine Winterlandschaft auf und schießen Badeschaum in den Himmel. Fichtennadelduft. Und hunderte Kinder in Badehosen tollen juchzend in dem, was sich Asiaten unter Schnee vorstellen. Habt ihr denn schon mal echten Schnee gesehen? Fragt der Reporter aus Old Europe da naseweiß. Ja klar, rufen die Kinder, und dann schallen mir aus der fröhlichen Schar Ortsnamen um die Ohren. In Japan, Aspen, St. Moritz. Die Finanzmetropole am Indischen Ozean ist eine reiche Stadt. Einmal hatten wir tatsächlich eine Kältewelle im Dezember. 23 Grad, plus natürlich. Das gilt ja als Kältewelle. Da stand dann die Reporterin im Kapuzenmantel vor der Kamera und gab allen Ernstes Tipps gegen die eisigen Temperaturen. Wie Winter in Europa fühle sich das an, sagte sie. Damals habe ich gelacht, da habe ich auch noch den Wechsel der Jahreszeiten vermisst. Inzwischen graut mir vor der Rückkehr nach Deutschland, bei unter 28 Grad friere ich. Gänsebraten mit Rotkohl und Klößen passt da natürlich nicht. Wir essen Heiligabend thailändisch auf der Terrasse. Aber vorher haben wir nochmal Freunde zum Glühweintrinken eingeladen. Ernsthaft, so richtig mit selbstgebackenen Plätzchen, Lebkuchen, Kerzen und Weihnachtslieder-CD.
Weihnachten im heißen Sommer, verkehrte Welt. Holger Senzel hat uns erzählt, wie sich das anfühlt. Von der Hitze geht es jetzt zurück in die Kälte, und zwar in die extreme Kälte. Im Winter ist es ja manchmal kalt, auch bei uns hierzulande gelegentlich, aber sehr weit entfernt von minus 40 Grad. Da ist ja die Frage, kann man das überhaupt aushalten? Anja Sommerfeld kann. Sie ist Atmosphärenforscherin und war auf der Polarstern-Expedition in der Arktis, und zwar in der dunkelsten Zeit. Und da war es eben so kalt. Ich bin mit ihr am Telefon verbunden. Frau Sommerfeld, wenn man die Doku über dieses einzigartige Unternehmen, diese Expedition sieht, dann wird einem ja schon beim Zuschauen kalt. Wie viel haben Sie denn gefroren?
Ja, da gab es Temperaturen von bis zu minus 40 Grad. Wenn man jetzt noch starken Wind dazu nimmt, dann ist die gefühlte Temperatur schnell bei unter minus 55 Grad. Und da muss man sich natürlich warm anziehen.
Bei minus 40 Grad, wenn Sie dann draußen sind, wird es einem dann überhaupt je richtig warm? Und vielleicht auch, wie warm war es denn eigentlich auf dem Schiff? Haben Sie es im Schiff auch ein bisschen runtergekühlt, damit der Unterschied nicht so groß ist?
Also auf dem Eis war das natürlich schon kalt, aber man zieht halt sich mehrere Schichten an von Klamotten. Das geht los bei Thermounterwäsche, dann kommt eine Schicht aus Vlies. Und dann hat man noch einen sehr, sehr dicken Anzug drüber, den knallroten, den Sie bestimmt aus dem Film kennen. Mhm. Und für Hände und Füße, da zieht man natürlich erstmal dünne Fingerhandschuhe an. Darüber kommen dann dicke Fäustlinge. Ich hatte meistens noch Stulpen drunter, um die Handgelenke warm zu halten. Für die Füße sind 2 bis 3 Paar Socken schon nötig. Und dann haben wir ja diese dicken Moonboots. Mhm. Weil man eigentlich jede Partie am Körper bedecken möchte, haben wir auch eine Gesichtsmaske getragen, und ich hatte auch immer noch ein dünnes Tuch um den Hals. Und so eine Anziehprozedur, das dauert schon so 25 Minuten, bis man dann komplett bekleidet ist und dann aufs Eis gehen kann. Und wenn man starken Wind hat, muss man dann natürlich im Gesicht, das bisschen, was noch frei ist an Haut, muss man dann noch so eine Art Fettcreme auftragen.
Okay, also ein Ganzkörperschutz wirklich bis auf den letzten Quadratzentimeter.
Genau.
Das heißt, dann sind Sie aber im Grunde so ausgerüstet, dass Sie auch längere Zeit da aushalten können. Dann wird es Ihnen im Grunde nicht mehr kalt, oder doch?
Nee, also es dauert eine Weile, bis mir kalt geworden ist. Also ich konnte schon mehrere Stunden auf dem Eis sein, ohne dass mein Körper kalt geworden ist. Hände und Füße sind natürlich kalt geworden, das blieb nicht aus, aber dafür hatte ich dann noch zusätzlich Hand- und Fußwärmer, die ich benutzt habe. Und wenn einem wirklich mal kalt geworden ist, dann habe ich zum Beispiel sehr schnell Armkreisen gemacht und bin auf- und abgesprungen und dann wird einem auch schnell wieder warm.
Mhm. Also erstaunlich, dass man es doch mit der richtigen Ausrüstung ganz gut aushalten
kann. Auf jeden Fall.
Aber dennoch, man konnte ja sehen in der Doku, wenn Sie draußen waren, dann waren Wimpern und Augenbrauen gefroren.
Genau.
Damit muss man dann schon rechnen, oder?
Ja, genau, das auf jeden Fall. Dann passiert es auch, dass die Augen nicht mehr richtig aufgehen, weil sie Wimpern halt aneinander geklebt haben. Aber dann macht man einfach kurz die Hand aufs Auge und dann taut auch schon das Eis an den Wimpern wieder ab und man kann wieder normal weiterarbeiten. Hm. Eine Herausforderung sind natürlich, wenn man filigrane Arbeiten machen muss, wie Schrauben drehen oder Messgeräte aneinander packen mit filigranen Teilen, dann muss man natürlich die dicken Fäustlinge ausziehen und dann sitzt man bei minus 40 Grad mit den dünnen Fingerhandschuhen und das hält man nicht lange aus. Also das ist dann schon eine Herausforderung, da muss man schnell sein.
Anja Sommerfeld, Atmosphärenforscherin und Projektmanagerin der Mosaikexpedition, war auf der Polarstern in der Arktis bei bis zu minus 40 Grad. Danke für Ihre Eindrücke. Wärme tut wohl, das ist unser Motto in der Weihnachtsausgabe von HR Info Himmel und Erde. Und dazu gehört ja auch die zwischenmenschliche Wärme, die Warmherzigkeit. Wer nun an Vorgesetzte denkt, an erfolgreiche Manager, an Chefs und Chefinnen, dem fällt wohl kaum als erstes die Warmherzigkeit ein. Aber Jochen May schon. Er ist Berater und Coach, Gründer und Chefredakteur der Karrierebibel. Warmherzigkeit ist Führungsstärke, sagt er, und mit ihm kann ich jetzt darüber sprechen. Herr May, Warmherzigkeit ist eine der am meisten unterschätzten Führungsqualitäten, sagen Sie. Warum ist sie unterschätzt?
Ja, weil die meisten Führungskräfte natürlich lieber mit Plänen, Strukturen, Strategien und Zielen führen. Das spricht den Kopf an, aber nicht das Herz.
Mhm. Wie geht denn Führen mit Warmherzigkeit und Empathie? Wie machen Sie es?
Ja, das ist eine gute Frage und zugleich ist die Frage auch irgendwie falsch, weil Warmherzigkeit ist natürlich etwas, was von innen kommen muss. Mhm. Alles Aufgesetzte spürt man und dann ist es schon nicht mehr echt und nicht mehr authentisch und funktioniert natürlich auch nicht. Insofern kann man eigentlich nicht fragen, wie geht Führen mit Warmherzigkeit? Wenn man es nicht von innen heraus hat, kann man es eigentlich auch nicht anwenden. Gleichwohl kann man natürlich Warmherzigkeit zeigen an verschiedenen Stellen im Job, zum Beispiel beim Feedback. Führungskräfte geben regelmäßig Feedback, aber viele verfahren nach dem Motto, nicht kritisiert ist gelobt genug. Und das ist natürlich falsch. Also man kann positives Feedback geben und damit meine ich nicht nur Lob, sondern echt gefühlte Aufmerksamkeit, Anerkennung, Wertschätzung. Das spüren Mitarbeiter und wenn die echt ist, dann hat sie auch entsprechende Wirkung. Dasselbe gilt für Unterstützung, echtes Interesse am Mitarbeiter. So ein bisschen, ich sag mal, väterlich oder mütterliches Gespür dafür uns zu entwickeln, was ist dem Mitarbeiter gerade wichtig, was beschäftigt ihn oder hatte vielleicht in den letzten Wochen viele Überstunden machen müssen, dann kann ich ihm das auch zeigen, ihm vielleicht auch mal freigeben oder ihm den Job gerade ein bisschen leichter machen. Hm.
Sie haben eben schon das Stichwort Wirkung angesprochen. Was ist der Vorteil eines warmherzigen Führungsstils und wer profitiert?
Also eigentlich profitieren alle davon, weil das Betriebsklima insgesamt besser wird. Aber der Vorteil ist natürlich, normalerweise sprechen wir im Job den Kopf an, aber das Herz berühren wir nur durch Warmherzigkeit. Und an der Stelle entsteht eben so etwas wie ein Wir-Gefühl. Warmherzigkeit in der Führung schafft so etwas wie Vertrauen. Ich habe das Gefühl und auch die Gewissheit, der andere meint es gut mit mir. Und in dem Moment sind Mitarbeiter auch bereit, die Extrameile zu gehen.
Hm. Aber so ein Führungsstil, ich sag mal von außen, so ein weicher Führungsstil, tanzen so einer Führungskraft die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da nicht auf der Nase rum?
Also Warmherzigkeit schließt das andere ja nicht aus. Ich kann warmherzig führen und trotzdem Führungskraft bleiben, trotzdem auch in meiner Rolle als letzte Instanz sozusagen bleiben und kann sagen, am Ende muss es halt gemacht werden, wie ich das sage. Aber ich tue das, indem ich euch anders anspreche als bisher. Ich spreche euch eben nicht nur auf der Kopfebene an.
Jochen May, Sie sind Berater, Coach, Keynote-Speaker. Wie reagieren denn die Führungskräfte, die Normalen, sage ich mal, wenn Sie denen sagen, Warmherzigkeit ist jetzt angesagt und Ihnen zu Warmherzigkeit raten?
Die fühlen sich unwohl, weil sie dabei natürlich auch etwas mehr von sich offenbaren müssen. Mhm. Also natürlich ist es viel leichter, qua Amt oder paar Ordre de Mufti oder sowas zu führen, den Leuten zu sagen, du musst das jetzt machen, weil ich bin der Chef. In dem Moment, wo ich tatsächlich mich für die anderen Menschen interessieren muss, für meine Mitarbeiter, wo ich wirklich auch eine persönliche Ebene schaffe, da fühlen sich die ein oder anderen Führungskräfte unsicher und verfallen dann eher in so ein autoritäres Gehabe, was aber de facto die meisten Mitarbeiter nicht erreicht.
Warmherzig statt knallhart. Jochen May, Autor, Berater und Gründer der Karrierebibel.de, plädiert für einen warmherzigen Führungsstil und hat uns das hier überzeugend erläutert. Vielen Dank dafür. Wärme braucht der Mensch. Ich hoffe, Sie machen in diesem Jahr das Beste daraus. Und das wünsche ich Ihnen zumindest für diesen Feiertag, Weihnachten 2020 in besonderen Zeiten, dass Sie ein bisschen von der Wärme, die das Fest der Liebe schenkt, auch erfahren können. Mein Name ist Klaus Hofmeister. Frohe Weihnachten.